Ja, Vater, segne du jetzt gerade den Stefan ganz besonders, wenn er zu uns redet, lass deine Sprache auch sein von dir und gib du ihm Ruhe und Mut und Kraft, die richtigen Worte zu fassen. Vater, segne du aber auch uns, dass wir unsere Herzen einfach wirklich auftun können. Und hören, was du uns vielleicht ganz jedem Einzelnen, vielleicht als Gemeinde, als Gemeinschaft, wird sagen, dass wir bereit sind zu hören, auf dich und danach zu handeln. Amen.
Ja, die Einsegnung von Mael, ein Moment von Freude. Und wer kennt sie nicht im Leben, die kleinen und grossen Situationen oder Momente, wo man die Freude erleben darf. So wie zum Beispiel an einem schönen Frühlingsabend auf dem Gartensitzplatz, wenn die Sonne langsam untergeht und man steht so im Sonnenuntergang und die letzten Strahlen streifen einem so über das Gesicht. Und plötzlich im gleichen Moment rennt einem der Hund von der Leine, die Kinder rufen aus der Küche oder man wird daran erinnern, dass man morgen ein schwieriges Gespräch mit dem Vorgesetzten geschafft hat. Und so schnell, wie man manchmal die Freude auch das Gefühl hat, mir gefasst, ist sie auch schon wieder einem entwischt. Ich denke, den meisten wird bewusst sein oder bekannt sein, dass Freude ein wesentlicher Bestand von unserem Glauben, ein wesentlicher Bestand vom christlichen Glauben ist. Und so heißt zum Beispiel, oder sagt der Paulus selber im Römer, sagt er, dass die Freude ein Merkmal vom Reich Gottes ist, neben Gerechtigkeit und Frieden. Oder die Freude ist zum Beispiel das Produkt von unserem Leben mit Jesus Christus. Das heißt, dass die Freude im Galater, dass es eine Frucht ist vom Geist. Die Tatsache ist aber, dass wir die Freude viel zu selten in unserem eigenen Leben erleben. So ist es auch am 23. Dezember 2019 gewesen. Wir haben notfallmässig mit jemandem aus unserer Familie müssen ins Spital gehen, aufgrund von sehr hohem Fieber. Und wir, der Ausgang von dieser ganzen Situation war ungewiss gewesen. Und vorausgehend vor dem Ereignis sind schon ganz viele andere schwierige Sachen passiert, so in dem Monat. Und das ist wieder so on top gekommen, obendrauf. Und wo wir im Spital gewesen sind, so in der Mitte von der Woche, so an einem Tiefpunkt, wo das Fieber nicht nachgelassen hat, trotz der Medikamente, ist mir so ein Zweifel gekommen, wo man hat sich gefragt, was ist mit dieser Freude? Und langsam ist Angst gekommen, es ist Ungewissheit gekommen, Wut auch, Trauer, Ärger. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist eigentlich echte Freude?
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will Anklage erheben gegen die Auserwählten Gottes? Gott ist es, der uns rechtfertigt. Wer will verklagen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt worden ist, der zu Rechten Gottes sitzt, der für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung? Hunger oder Blöße oder Gefahr oder das Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.
Es sind letztlich die Verse gewesen, aus dem Römer Kapitel 8, wo uns Hoffnung und Trost geschenkt haben. Und der Paulus spricht in dem Kapitel ganz viel über das Leid, über Trauer und über Verfolgung, über Angst und zeigt, wie wir in all dem innen trotzdem Freude haben können. Wie wir trotzdem wahre Freude im Leben mit Jesus Christus erleben können. Und so wollen wir einfach heute die ersten drei Verse jetzt ab Vers 28 miteinander genauer anschauen und einfach ein paar Prinzipien ableiten, wie wir zu dieser wahren, zu dieser echten Freude kommen, obwohl es die Umstände manchmal gar nicht danach scheinen. Gehen die erste Folie. Und zwar steigen wir gerade ein im Vers 28. Und da heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die erste Erkenntnis aus dem Vers ist, alle Dinge. Alle Dinge. Das heißt, Christen passieren genau die gleichen Sachen wie allen anderen auch. Wir sind nicht davon ausgenommen. Der Paulus schreibt da, dass uns alles kann widerfahren, was jeder anderem auch kann widerfahren. Wir oder die an Jesus glauben, sind nicht besseren Lebensumständen ausgesetzt. Wir haben mit den genau gleichen Herausforderungen und Schwierigkeiten zu kämpfen, wie alle anderen auch. Und wir dürfen nicht überrascht sein, wenn uns Schweres widerfährt im Leben. Es darf uns nicht überraschen. Es ist nämlich nicht ein Zeichen dafür, dass Gott dich verlassen hat. Nur ist es ein Zeichen dafür, dass Gott dich auch nur 1% weniger liebt. Es gibt Christen, die lehren ganz klar, dass wenn man mit Jesus unterwegs ist und vielleicht noch ihm dient, dass sich die Lebensumstände im Leben werden verbessern. Und da gibt es noch sehr viel mehr Christen, die implizit glauben, dass wenn man mit Jesus unterwegs ist, dass es irgendwie einem muss gut gehen im Leben. Das ist ja irgendwie ein Widerspruch. Also ich diene ihm, ich kenne ihn. Es muss mir doch gut gehen. Aber das stimmt nicht. Also es ist zumindest nicht das, was der Vers uns sagt. Es heisst nämlich, die Gott lieben. Denen werden alle Dinge widerfahren in dem Sinn, was allen anderen auch widerfahren. Schlimme Sachen passieren denen, die Gott lieben, und schlimme Sachen passieren auch die ihn nicht kennen. Alle Dinge bedeuten alle Dinge oder alle Sachen im Leben. Und wir haben es vorher gehört, der Paulus sagt ein bisschen später im Vers, wer kann uns trennen von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert? Das sind keine schönen Sachen, das sind schlimme Sachen im Leben. Das sind schlimme Sachen. Aber der Paulus impliziert das, er redet von dem, er sagt, rechnet damit, dass das auf euch zukommt. Jesus sagt am Schluss zu seinen Jüngern, wenn ich euch verlassen werde, wird meine Freude mit euch sein. Und kurz darauf ab, es sind viele Jünger, die mit Jesus unterwegs gewesen sind, schlimmste Verfolgung ausgesetzt gewesen. Und ein paar von ihnen haben es auch mit dem eigenen Leben bezahlt. Also es wäre wie viel zu kurz gegriffen, wenn wir einfach nur würden sagen, sobald ich an Jesus glaube, verändern sich meine Umstände zum Guten. Es geht weit zu wenig tief. Gott geht weiter. Er hat euch etwas Besseres für uns parat, wenn ihr nur einfach positive Lebensumstände. Was ist die zweite so Erkenntnis aus dem Vers? Wo ganz zentral ist. dass alles, was sich in unserem Leben zum Guten auswirkt, letztlich aufgrund von Gott ist. Dass es Gott ist, der alles Gute in unserem Leben wirkt. Ein deutscher Physiker im 19. Jahrhundert, der hat Werner Heisenberg geheissen, der hat schon mal gesagt, dass die Welt gleicht einem Schiff, das unterwegs ist und Maschinen laufen auf Hochtouren, Passagiere sind am Feiern, der Captain ist an Bord, aber der Kompass und der Anker fehlt und das Schiff fährt auf einen Felsen oder auf einen Eisklotz zu. Und so etwas Ähnliches sagt uns auch der Paulus im Römer Kapitel 8. Er spricht nämlich von einer Schöpfung, wo er sagt, wo in Wehe liegt, wo vergänglich ist. Er spricht davon, dass die Schöpfung prägt ist vom Bösen und die Schöpfung auch prägt ist von all dieser Ungerechtigkeit, von der Sünde, dass sie nicht verschont geblieben ist. Und ihr könnt nur irgendwo an den Strand gehen und Sand in die Hände nehmen und ihr dürft wissen, dass es vielleicht mal vor 1000 Jahren ein Berg war. Aber alles hat irgendwie einen Zerfall, ein Zerfalldatum dran. Und so ist es auch mit unserem Leben. Wir alle gehen irgendwie an einem Zerfall entgegen, in dem Sinn, dass wir irgendwann wieder zu Staub werden. Dinge in unserem Leben werden sich nicht einfach automatisch zu Gutem auswirken. Wenn sich etwas in unserem Leben zum Positiven auswirkt, dann ist es Gott. Dann ist Gott der Autor und der Urheber von unseren positiven Lebensumständen. Und in der modernen westlichen Kultur ist es so, dass die Leute grundsätzlich annehmen, dass das Leben so aufgeht, wie sie sich es vorstellen. Dass alles positiv ist und alles zu ihrem Besten dient. Und wenn es nicht so ist, dann beklagen sie sich. Aber wir als Christen, oder für Christen, ist es keine Selbstverständlichkeit. Wenn ihnen jemand ein freundliches Wort gibt, wenn jemand ein Kompliment gibt, wenn man vielleicht einen Job hat, wenn man darf sehen mit seinem Augenlicht, wenn man am Morgen darf gesund aufstehen, zu Abend ins Bett darf gehen, wenn man nicht muss an Hunger leiden und so weiter und so fort. Sondern wir sind, Christen sind prägt von einer Haltung von der Dankbarkeit. Weil wir wissen, dass es ein Geschenk ist von unserem Vater im Himmel. Und jetzt kommt die dritte Erkenntnis aus dem Vers. Alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Also all diejenigen, die Gott lieben, werden all Sachen im Leben zum Besten dienen. Wow. Das heisst nicht, dass sich die Umstände in unserem Leben zum Positiven verändern. Das heisst auch nicht, wenn ich den Job nicht bekommen habe letzte Woche, dass dann auf mich ein besserer Job wartet. Das heisst auch nicht, dass wenn ich eine Wohnungsabsage bekommen habe, dass dann Gott schon noch etwas Besseres in meinem Leben parat hat. Es ist keine Verheißung, dass unsere Umstände besser werden. Aber es ist eine Verheißung, dass Gott die bösen und schlimmen Sachen in unserem Leben genauso braucht, wie er alles Gute auch braucht und letztlich zusammenfügt zu einem grossen Ganzen, zu etwas ganz Wunderbarem. Und zwar steht da das Beste. Er führt alles in deinem Leben zum Besten zusammen. Es ist so wie ein Zahnradwerk, das so langsam ineinander einläuft. Und letztlich können deine eigenen Fehler Gott nicht davon abhalten, dass es das Beste in deinem Leben bewirkt. Noch als der Feind, noch als irgendjemand ander. Niemand kann Gott von dem abhalten, was er für die vorgesehen hat, die ihn lieben. Für die, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und jetzt ganz wichtig an dieser Stelle, Gott ist nicht der Urheber und der Autor vom Bösen in dieser Welt. Gott hat es nicht geschaffen und Gott ist nicht glücklich darüber und er freut sich nicht, sondern er schmerzt ihn. So sagt er zum Beispiel, es heisst, selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Trauert mit den Trauenden. Und ganz ein eindrückliches Beispiel ist, wo Jesus als Grab, vielleicht kennen einige die Geschichte, er geht als Grab vom Lazarus und weckt ihn ja von den Toten auf und der Lazarus ist gestorben. Und Jesus hat ja gewusst, was er wird machen, dass er ihn von den Toten wird auferwecken. Und trotzdem steht, dass Jesus wütend gewesen ist und geweint hat. Und weshalb? Er hat geweint über den Tod. Er hat geweint über das, was passiert ist. Obwohl er gewusst hat, dass der Lazarus wird auferstehen. Er hat sich eins gemacht mit dem Leid. Es ist nicht Gottes Plan gewesen, dass Leid in unser Leben kommt. Es ist nicht seine Schuld, dass Leid in unser Leben kommt. Aber letztlich braucht er genauso die schlimmsten Umstände in unserem Leben, so wie er auch die guten braucht, um alles zusammenzufügen in ein grosses Ganzes. Es heisst eigentlich auch so ein bisschen im Urtext, bei dem Wort, wo da steht, alle Dinge werden denen zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, heisst, wird das griechische Wort Synergio genutzt, Synergio, wo sich eigentlich das deutsche Wort Synergie ableitet. Vielleicht kennen das die einen, aber einfach bedeutet, sich gegenseitig fördern. Oder also, man kann auch sagen, die Umstände wirken zusammen zum Besten. Also sogar letztlich mit den schlimmsten Umständen in deinem Leben dienen letztlich am besten. Obwohl das für uns vielleicht ganz, ganz schwierig ist nachvollziehen und im Moment auch nicht erklärbar ist, führt Gott letztlich die schlimmsten Umstände in deinem Leben in seiner Souveränität und in seiner Gnade zu etwas Gewaltigem zusammen. Und das Bild, das mir so in den Sinn gekommen ist, ist von einem Symphonieorchester. Vielleicht mal gerne die nächste Folie. Das ist ein gewaltiges Symphonieorchester. Mit den unterschiedlichsten Musikern und mit den unterschiedlichsten Instrumenten. Aber vor ihrem Auftritt haben sie x-mal müssen proben. Vor dem grossen Tag, bevor alle Leute kommen und sich freuen über das Konzert, ist hart geprobt worden. Und vielleicht hat der ein oder andere in dem Orchester gedacht, oh Mann, jetzt kommt im Hintergrund die Geige, der Ton, das klingt abartig, schrecklich, oder vielleicht ist das die Harfe, wo noch nicht stimmt, oder das Instrument ist noch nicht richtig, oder die Stimmlage ist noch nicht so gut. Und es hat Zeit gebraucht, es hat Übung gebraucht, bis sich alles letztlich zu einem grossen Ganzen zusammenfügt. Und so ist auch in deinem Leben, dass jeder Umstand dient dazu, dass am Schluss ein grosses, ein gewaltiges Orchester darf da sein, wo die ganze Schöpfung darauf wartet, heißt es in der Bibel. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig, bis das offenbar wird, was Gott uns verheißen hat. Wir leiten also daraus ab, dass Freude ist etwas, das von innen rauskommt und das unabhängig ist von unseren äußeren Umständen. Und das ist auch der Unterschied zum Glück, oder? Das Glück ist etwas, das vielleicht an uns angetragen wird und das abhängig ist von unseren Umständen. Wir sind glücklich, wenn wir, weiss auch nicht, wenn wir mit einem neuen Auto die erste Woche rumfahren oder in der Skiferien sind. Aber das Glück und der Schmerz und das Leid mögen sich nicht vertragen. Dort, wo Schmerz ist, schwindet das Glück. Aber was Jesus uns da offeriert oder für uns parat hat, ist Freude, wo der Schmerz überspringt in unserem Leben. Wo aus dem Schmerz rauskommt letztlich. Das Glück kann keine Schmerzen ertragen. Freude kann jedem Kummer in unserem Leben standhalten. Und ein ganz bekanntes Zitat, vielleicht die nächste Folie, ist von John Newton. Er hat einmal gesagt, alles, was Gott sendet, ist notwendig. Und nichts kann notwendig sein, was Gott in unserem Leben zurückhält. Letztlich ist das, was uns in der Gesamtheit von unserem Leben wirklich Schmerzen bereitet, ist ein verhärtetes Herz, ist Stolz, ist Selbstsucht und ist letztlich der Glaube, dass wir unabhängig können von Gott leben. Und wenn Gott etwas in unserem Leben zurückhält, dann ist es letztlich zu unserem Wohl, zu unserem eigenen Schutz. Weil Gott möchte oder kommt mit uns als Ziel auf die Gesamtheit von unserem Leben betrachtet. Es steht nicht, wenn sich das Beste in unserem Leben auswirkt. Das kann morgen sein, das kann eine Woche sein, das kann aber auch einen Monat sein. Wir haben keine Zeitangabe. Aber Gott kommt mit uns zum Ziel. Und wenn uns das wie nicht bewusst ist, dann hoffen wir auf positive Umstände und sind mega überrascht, wenn uns etwas Schweres widerfährt im Leben. Und geben letztlich Gott dafür die Schuld. Und es sind schon so viele Christen, haben Gott den Rücken zugekehrt oder sind von Gott weggelaufen, weil sie enttäuscht waren von ihm. Und sie sich gefragt haben, warum lässt du das zu in meinem Leben? Du liebst mich nicht. Du kannst es nicht gut meinen mit mir. Dabei wird Gott noch viel tiefer gehen, als nur die äußeren Umstände. Er wird uns nicht nur einfach Glück schenken, sondern er wird eine Freude schenken, wo jedem Schmerz widersteht. Und zwar heisst der Grund, im Römer 5 heisst es zum Beispiel der Paulus, wir sollen uns sogar freuen, wenn uns etwas Schwieriges widerfährt. Und der Grund dafür ist, weil unser Glaube durch das wie gelütert wird, so wie Stahl im Feuer gelütert wird. Wie der Stahl wird härter, wenn man ihn erhitzt, wenn man ihn härtet. Das ist so ein Prozess, der im Feuer passiert. Und wenn wir schwierige Sachen in unserem Leben durchmachen, dann wird unser Glaube, er wird gehärtet. Er wird stärker, er wird widerstandsfähiger. Und aus dem heraus heisst, wird ein authentischer Charakter entstehen. Unser Glaube wird authentisch. Weil wir glauben dann nicht mehr einfach, weil unsere Grossmutter das gelehrt hat oder wir als Familie immer gebetet haben, sondern weil wir selber erlebt haben, dass das Wort Gottes uns trägt, dass Jesus uns in den schlimmsten Situationen vom Leben beisteht. Und wir letztlich nicht daran zugrunde gehen. Dass wir einen Frieden haben, dass wir eine Hoffnung haben, die uns nie wird beschämen steht. Und das ist in diesen Situationen die Freude, die uns durchtreibt. Die Verheißung, die uns Gott da gibt, ist mega gewaltig. Dass alle Sachen im Leben zusammenwirken zum Besten. Und jetzt ist die Frage, was ist denn das Beste in unserem Leben? Also wenn es nicht unsere Umstände sind oder nicht unsere Situationen im Leben, was ist denn das Beste? Und ein bisschen Gefahr bei dem Vers ist, dass es so ein... Also, der Vers ist mega beliebt und er wird einfach so schnell aus dem Kontext rausgezogen. Und einfach auch so einzeln eigentlich zitiert. Aber wir müssen den nächsten Vers hinzuziehen, dass wir wissen, was Gott mit dem Besten meint. Und zwar steht in Vers 29, den, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes, gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das kleine Wort den ist eine Konjugation und zeigt eigentlich, dass der Vers 29 zum Vers 28 gehört. Man muss sie zusammen betrachten. Und jetzt verstehen wir auch, was das Beste bedeutet. Alle Dinge zum Besten. Das Beste in unserem Leben ist nämlich, dass wir ins Ebenbild von Jesus Christus umgestaltet werden. Also in dem Prozess hinein werden wir von Tag zu Tag Jesus ähnlicher. Und das Wort, das da gebraucht wird, ist das gleiche Wort, das man auch in der Tierwelt braucht. Metamorphose, wo heisst eigentlich, dass die Umgestaltung, die passiert bei einem Schmetterling oder bei einer Quallquappe, wenn sie zu einem Frosch wird, es ist nicht einfach nur eine äußerliche Veränderung, sondern es ist eine Veränderung von innen nach außen, vom ganzen Wesen. Es ist eine Veränderung von unserem Charakter, von unserem ganzen Sein, ins Ebenbild von Jesus Christus. Und es steht, dass das vorherbestimmt ist. Gott hat das für all die, die ihn lieben, vorherbestimmt. Und lass dich nicht verwirren durch den Ausdruck vorherbestimmt. Es geht nicht um Erwählungslehre oder so. In dem Moment, Paulus möchte uns da nicht schwer machen, sondern er soll einfach darauf hinweisen, dass es Gott ernst meint. Dass nichts mehr daran ändern kann, an dem, was Gott mit deinem Leben vorhat. Dass sein Plan gilt. Er hat es bestimmt. Und egal, letztlich auch, was du in deinem Leben produzierst, du musst vielleicht Konsequenzen tragen, denke ich, wenn du selber dich von Gott entfernst. Aber letztlich kann nichts davon abhalten, was Gott mit dir vorhat, nämlich die Gleichgestaltung ins Ebenbild von seinem Sohn. Und das heisst, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Was heisst das? Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und in der antiken Kultur war es so, dass manchmal reiche römische Familien oder vielleicht ein reiches römisches Ehepaar, das kein Nachkommen hatte, einen Sohn adoptiert hat in die eigene Familie. Und mit dem Zeitpunkt, wo die Adoption stattgefunden hat, hat der Sohn genau die gleichen Rechte bekommen, wo eigentlich auch dem Vater zugestanden sind. Er war ein Teil der Familie gewesen. Ohne, dass er etwas dafür gemacht hat. Er hat nichts geleistet. Einfach mit der Adoption. Und da heisst es eigentlich, Jesus ist wieder Erstgeborene von einer grossen Familie. Also du bist eine Schwester und ein Bruder letztlich von Jesus. Er ist der Erstgeborene und wir dürfen seine Geschwister sein. Und er hat uns adoptiert in seine Familie. Und mit dieser Adoption stehen dir genau die gleichen Rechte zu, wo letztlich Jesus Christus zustehen. Du wirst ins Ebenbild von seinem Sohn umgestaltet. Und das ist eine gewaltige Verheißung. Es ist so eine gewaltige Verheißung, dass der Paulus sagt, dass all das Leid, das wir in dieser Welt erleben und das wir durchmachen, dass es nichts ist im Vergleich zu dem, was uns erwartet. Dass wir es nicht vergleichen können mit dieser Herrlichkeit, die uns an dir offenbart wird. Im Vers 30, der nächste Vers, heißt, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und interessant ist, dass da verherrlicht in der Vergangenheit steht. Warum schreibt der Paulus da der Vergangenheit? Das passiert doch erst noch. Weil für den Paulus, damals für den Schreiber von dem Brief, wie selbstverständlich war es, dass das passiert. Es war für ihn keine Frage, dass die Jesus lieben, eines Tages mit ihm verherrlicht werden. Er war überzeugt davon. Und mit dieser Garantie oder mit dieser Verheißung, die wir hier haben, kehrt eine Ruhe ein und ein Optimismus ins Leben, wo wir vorher noch nie gehabt hätten. Wir haben gemerkt in dieser Zeit im Spital, wo es schwierig war, wo wir viele Fragen hatten und auch jetzt noch Fragen haben, die nicht beantwortet sind, haben wir wie festgestellt, dass wir durchgedreht sind, dass wir nicht allein sind, sondern dass ein Gott da ist, der uns eine Hoffnung gegeben hat und zu wissen, dass das, was wir jetzt erleben, sich irgendwann wird zum Guten wenden, dass es uns letztlich wird dienen. Auch wenn das vielleicht der Feind nicht so beabsichtigt hat, auch wenn vielleicht Satan dir Böses hat wollen, auch wenn ein Mensch in deinem Leben dir etwas Böses hat wollen tun, die Absicht gehabt hat, letztlich wird es sich zum Guten wenden. Weil niemand kann etwas machen gegen Gottes Souveränität. Es ist festgesetzt über deinem Leben. Und diese Verheißung hat Hoffnung geschenkt. Hoffnung, die wahrhaftig durchgetragen hat. Es ist die Hoffnung, die schon viele von unseren Vorfahren, die grosse auch Glaubenshelden erlebt haben in den widrigsten Situationen, unter Verfolgung, unter Hunger. Und auch die Hoffnung, die ihr auch schon erlebt habt oder die viele da innen auch kennen. Und ich möchte nochmal die Frage stellen, was ist echte Freude? Echte Freude ist nicht abhängig von unseren Umständen. Weder von der guten noch von der schlechten. Echte Freude ist das unerschütterliche und tiefe Vertrauen, dass Gott über alle Sachen in unserem Leben die volle Kontrolle hat. Und dass er weiß, was er macht. Und dass er in dem Innen uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir ein Teil von dem wunderschönen Plan sein können, den er für uns bestimmt hat. Und jetzt ganz wichtig, nicht trotz unseren Ereignissen in unserem Leben, sondern gerade aufgrund von unseren Lebensumständen. Auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, wow, mein Leben, ich schaue zurück und ja, ich habe dort vielleicht Sachen, die ich heute wieder anders mache und über das bin ich vielleicht unglücklich. Letztlich darfst du wissen, dass Gott gerade die Umstände braucht, gerade die schwierigsten Umstände in deinem Leben braucht zur Verherrlichung. Und ich weiss, es ist, wie soll ich sagen, es ist so leicht gesagt, oder? Freudig in deinen schwersten Umständen. Und die, die schon durch ganz schwierige Situationen in eurem Leben haben müssen durchgehen, die wissen das, dass es alles andere ist als einfach, sich zu freuen. Und es gibt auch Leute, die sagen, aha, das Christentum macht sich so einfach. Sie reden immer vom Jenseits, von dem, was mal kommt, und kümmern sich nicht um das, was jetzt in der Welt ist. Sie kümmern sich nicht um die momentanen Umstände, sondern sie vertrösten dich auf etwas, was später mal kommt. Aber ich kann euch sagen, meine Lieben, die Freude ist echt. Und die ist für jeden von euch erlebbar. Und Jesus Christus nimmt euer Leid, das ihr erlebt habt, so ernst. Euer Leid ist so tief. Und eure Seele, euer Leben ist ihm so wichtig, dass ihr nicht weniger verdient habt, als die Herrlichkeit eines Tages mit ihm verherrlicht dürfen zu werden. Alles andere würde dem Anspruch nicht genügen. Jesus Christus hat sich nicht einfach gesagt, ah, er schenkt dir bessere Lebensumstände und ich belohne dich dafür. Oder nein, du bist ihm so wertvoll und er hat so tief mit dir mitgelitten, dass er sagt, ich werde dich eines Tages auch mit mir verherrlichen, wenn ich wiederkomme. Und der Paulus sagt in all dem hinein, das ist so erstaunlich. Er ist völlig überrascht. Und stellt ganz, ganz verblüfft die Frage, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist doch der Rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der für uns gestorben ist. Was sollen wir da noch sagen? Und das lässt ein, auch um uns Gedanken über die Worte zu machen, die uns Gott da gibt in diesem Kapitel. Der Glaube ist nicht etwas, wo wir einfach blind glauben sollen, sondern der Paulus fordert uns auf, uns mit dem auseinandersetzen. Was bedeutet das? Gibt es etwas anderes in dieser Welt, wo uns mehr Sicherheit, mehr Frieden kann schenken an den tiefsten Punkten von unserem Leben, wäre das Wort? Mach dir Gedanken darüber und lass dich herausfordern von dem. Und wenn du nicht sicher bist, dann prüfst. Und am Anfang hat es geheißen, dass die Verheißung all denen gilt, die Gott liebt. Ich weiss nicht, wo du stehst in deinem Leben. Aber ich möchte dir sagen, dass sie eigentlich jedem zur Verfügung steht. Wenn du das Angebot annimmst, was er dir das, wo er dir macht. Er möchte nämlich mit dir in deinem Leben unterwegs sein. Er möchte das Leben mit dir zusammen leben. Er möchte dein Herr und dein König sein in deinem Leben. Und er sagt, ich klopfe an deiner Lebenstür. Wenn du mich einlässt und wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, dann wirst du Anteil haben im Frieden von mir. Und es gibt sicher auch die Möglichkeit für die, die da unsicher sind. Ja, betrifft mich das? Bin ich damit gemeint? Liebe ich Gott überhaupt? Dann darfst du sicher auch noch später auf jemanden zukommen, auch für ein Gebet oder das auch mit jemandem besprechen. Und auch die Sicherheit bekommen, die Gewissheit, dass du am heutigen Tag ein Kind Gottes darfst sein. Amen.